SRF 3.
Größte Delegation aller Zeiten. Die Schweiz reist mit 163 Athletinnen und Athleten nach Sotschi. Überraschendes Rücktrittsangebot in der Ukraine. Regierungschef Asarow will gehen. Zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher gemeinsam vor dem UNO-Tribunal. Mladic muss gegen seinen früheren Chef Karadzic aussagen. Sonniges Wetter. Heute und morgen gibt es in der Deutschschweiz recht viel Sonne. Sonst ist es eher bewölkt und regnerisch. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Vor 4 Jahren war die Schweiz 146-fach vertreten bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver. In Sotschi werden es 20 Athletinnen und Athleten mehr sein, die um Ruhm, Ehre und Medaillen kämpfen. So viele wie noch nie. Simon Ammann wird die Fahne an der Eröffnungsfeier tragen. Das hat Swiss Olympic heute Morgen bekannt gegeben. Uli Reiss, Sie sind an der Medienkonferenz von Swiss Olympic, die immer noch läuft. 92 Männer und 71 Frauen reisen also ans Schwarze Meer. Warum so viele?
Es ist eine große Delegation und das hängt damit zusammen, dass es neue Disziplinen gibt an diesen Olympischen Spielen in Sotschi, also zum Beispiel im Ski und im Snowboard, das Slopestyle zum Beispiel, eine Art Hindernislauf. Dann gibt es mehrere Teamwettbewerbe, zum Beispiel im Biathlon. Und all das hat dazu geführt, dass die Delegation dieses Mal etwas größer ist als jene in Vancouver.
Also etwas größer. Und mit was für Ziele hat sich Swiss Olympic gesetzt? Mit wie vielen Medaillen im Gepäck will man denn zurückkehren?
Gian Cilli, der Chef der Mission von Swiss Olympic, von diesen Olympischen Spielen, rechnet mit 10 Medaillen. Und diese Zahl ergibt sich daraus, dass er rechnet, dass ungefähr 20 Athletinnen und Athleten das Potenzial haben, in die Nähe des Podestes oder eben auf das Podest zu fahren. Erfahrung zeigt, nicht alle schaffen es und er rechnet mit 10 Medaillen. Das ist eine etwas optimistische Schätzung.
Hoffen wir, dass Gian Cilli nicht enttäuscht wird. Nun geht ein relativ junges Team nach Sotschi. Ist das gut oder eher schlecht?
2/3 all dieser Athletinnen und Athleten sind das erste Mal an Olympischen Spielen und es gibt beide Theorien. Zum einen heißt es immer wieder, an Olympischen Spielen sei es wichtig, erfahrene Leute zu schicken, weil die ganze Umgebung neu ist, der Ablauf ist anders als gewohnt an Wettkämpfen und so weiter. Und es gibt eben auch die andere Theorie, dass es heißt, Junge gehen eher unbeschwert an die ganze Sache, bringen frischen Wind, neues Blut und so weiter. Das gebe dem ganzen Team Schwung. Swiss Olympic hat sich nun jetzt für die zweite Variante entschieden, eben 2/3 erstmals nach Sotschi zu schicken und hofft damit Erfolg zu haben.
Wir sind gespannt. Am 7. Februar geht's los in Sotschi. Besten Dank für diese Informationen. Das war Uli Reist. In den Konflikt in der Ukraine kommt Bewegung. Darüber reden wir gleich mit unserem Korrespondenten in Kiew. Zuerst hat jetzt aber Yvonne Lambricker die übrigen Themen des Vormittags.
Der ehemalige Serbenführer Radovan Karadzic und Ex-General Ratko Mladic sind erstmals gemeinsam vor Gericht erschienen. Als mutmaßliche Hauptschuldige des Völkermords von Srebrenica 1995 müssen sie sich vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten. Mladic trat zwar als Zeuge im Prozess gegen seinen früheren Vorgesetzten Karadzic auf. Er weigerte sich jedoch, Fragen zu beantworten, nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen sowie um sich nicht selbst zu belasten. Beide müssen sich in getrennten Prozessen, unter anderem wegen Völkermordes während des Bosnienkriegs, verantworten. Die thailändische Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat hält am Termin für die Neuwahlen fest. Es bleibt beim 2. Februar. Nach Gesprächen mit der Wahlkommission habe sich die Ministerpräsidentin gegen eine Verschiebung der Wahlen ausgesprochen, sagte ein Regierungssprecher. Die Opposition droht für diesen Fall mit einem Boykott der Wahlen. In Kairo hat der 2. Strafprozess gegen den entmachteten ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi begonnen. Mursi und weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, 2011 während der Revolte gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak an einem Gefängnisausbruch mit Todesopfern beteiligt gewesen zu sein. Bereits seit November steht Mursi in Ägypten auch wegen der mutmaßlichen Tötung von Demonstranten vor Gericht. Außerdem drohen ihm Prozesse wegen Terrorismus und Spionage. Ein Spezialschiff der US-Marine ist Richtung Süditalien aufgebrochen, um dort gelagerte syrische Chemiewaffen an Bord zu nehmen. Anschließend sollen die Waffen auf offener See vernichtet werden. US-Verteidigungsminister Hagel schrieb in einem Brief an die Mannschaft des Schiffes, es handle sich um eine historische Mission. Die Operation soll zwischen 45 und 90 Tagen dauern. Roger Schawinski kann den Jugendradiosender 105 übernehmen. Der Konkursverwalter Zürich Oerlikon hat ihm den Zuschlag für die Konzession gegeben. Am Donnerstag soll 105 wieder senden, wie Schawinskis Sender Radio 1 mitteilte. Das zuständige Bundesamt muss noch zustimmen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.221 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu 1.22,71 Franken gehandelt, der Dollar zu 89,95 Rappen. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne, morgen ist es in der Deutschschweiz noch teils sonnig. Im Westen und Süden werden die Wolken dichter und stellenweise regnet oder schneit es. Die Temperatur erreicht 3 Grad, in den Alpentälern gibt es mit Föhn bis 9 Grad.
Info 3 Mittag.
Er wolle mit seinem freiwilligen Abgang helfen, das Land aus der Krise zu holen, sagte der ukrainische Regierungschef Asarow heute Morgen und stellt sein Amt zur Verfügung. Damit kommt erneut Bewegung in die vertrackte Situation in der Ukraine, wo die prowestliche Opposition den Rücktritt von Präsident Janukowitsch fordert und dieser sich an seinen Stuhl krallt. Peter Giesling, nun will der Regierungschef also gehen. Das tönt doch nach einem rechten Schritt, den da die Regierung auf die Regierungsgegner zumacht. Oder täuscht dieser Eindruck?
Na, das klingt jedenfalls sehr erfreulich und entgegenkommend. Auf der anderen Seite muss man sagen, es könnte auch ein Schachzug sein, nämlich in dem Fall, wenn Präsident Janukowitsch eben dieses Rücktrittsgesuch von Asarow gar nicht annehmen sollte. Jatsenyuk, einer der wichtigsten Oppositionsführer, hält einen solchen Trick jedenfalls für möglich. Aber gehen wir mal davon aus, Asarow meint es wirklich ehrlich.
Und offenbar wurde dieses restriktive Demonstrationsverbot, das da über der Stadt hing, das wurde jetzt zurückgenommen.
Ja, vor etwa 10 Minuten gab es eine Abstimmung in der Werchowna Rada, hier in dieser außerordentlichen Sitzung des ukrainischen Parlaments. Und zwar mit ganz großer, mit erdrückender Mehrheit, mit 361 gegen nur 2 Gegenstimmen, sind 9 von 11 äußerst umstrittenen Gesetzen zurückgenommen worden. Und das ist wirklich eine äußerst erfreuliche Nachricht, welche auch bei der Opposition, bei der Protestbewegung hier auf dem Maidan gut ankommen wird.
Und wie werten Sie jetzt diese Zugeständnisse positiv? Was heißt das? Wie wird das weitergehen jetzt in der Ukraine?
Ich denke, diese Gesetze waren wirklich zu autoritär. Sie haben auch letztlich der ukrainischen Verfassung widersprochen. Hier hat das Parlament nachgegeben. Es wird heute Nachmittag auch noch darüber diskutieren, ob die verhafteten Demonstranten amnestiert werden sollten. Aber diese Amnestie würde dann eben an eine Bedingung geknüpft, nämlich dass die Oppositionsbewegung die besetzten Häuser und zum Teil auch die Straßen und Plätze räumen müsse. Und dazu wird diese Protestbewegung kaum bereit sein. Ich denke, die Situation ist schon so, dass sich die Situation weiter hochschaukeln wird. Aber was heute im Parlament bis jetzt beschlossen wurde, das klingt doch sehr, sehr beruhigend und kompromissbereit.
Die Gefahr bestand ja in den letzten Tagen, dass der Ausnahmezustand verhängt wird. Glauben Sie, dass das noch weiterhin möglich sein wird?
Man muss das immer für möglich halten. Ich denke in den Regionen vor allem, dass das bedrohlich ist, wenn Demonstranten einfach Verwaltungs- und Regierungsgebäude blockieren dort. Das ist wirklich völlig illegal. Hier in Kiew sind unwichtigere Gebäude besetzt worden und gestern hat die Oppositionsbewegung auch nach Bitten von Klitschko beispielsweise das jüngst besetzte Justizministerium wieder geräumt. Ich denke, die Situation bleibt angespannt.
Wir bleiben dran. Besten Dank für diese Informationen. Das war Peter Giesling direkt aus Kiew.
Info 3 Mittag.
1.400 Euro pro Monat erhält ein Angestellter vom schwedischen Electrolux-Gerätehersteller-Konzern in seinen Werken in Italien. Keine Abzockerlöhne. Nun will Electrolux in Italien sparen und will seinen Leuten dort nur noch 800 Euro pro Monat auszahlen. Nur so könne man weiterhin in Italien produzieren, sagt Electrolux. Die Gewerkschaften sind empört. Der Fall zählt exemplarisch. Viele Firmen in Italien setzen nach wie vor auf Massen- und Billigproduktion, obwohl sie damit gegen die Konkurrenz aus Osteuropa und Asien eigentlich keine Chance haben. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Als die italienische Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden lag, da pumpten die USA als Besatzungsmacht mehr Geld in den Wiederaufbau des Bel Paese als nach Deutschland. Es galt damals, sofort Arbeitsplätze zu schaffen, damit die kommunistische Partei Italiens nicht noch mehr Zulauf erhielte und die Südflanke Europas so zu Moskau freundlich würde. Das Konzept der USA war einfach: mit Milliarden aus Washington die Industrie Norditaliens aufbauen, damit diese norditalienischen Spezialisten, aber vor allem auch süditalienischen und meist verarmten Arbeitern Jobs gibt. Italien, so die Idee, sollte die Werkbank Europas für günstige Massenware werden. Das Konzept funktionierte. Bis in die 80er Jahre erlebte das Land immer wieder Phasen mit starkem Wirtschaftswachstum und stotterte der Motor einmal, wertete die Nationalbank die italienische Lira kurzerhand ab, sofort waren die Güter Italiens preislich wieder konkurrenzfähig. Doch die ständige Abwertung machte viele italienische Unternehmer faul. Statt ihre Produkte zu verbessern und so der Konkurrenz Paroli zu bieten, warteten viele darauf, dass die Notenbank intervenierte und so die Probleme löste. Bis Mitte der 90er Jahre funktionierte das auch, doch ab dann kriegten die auf Billigprodukte spezialisierte Unternehmen, dazu gehören auch die Elektrogerätehersteller wie Electrolux, die wachsende Konkurrenz aus Asien zu spüren. Hinzu kommt, dass mit der Einführung des Euro ab der Jahrtausendwende keine Währungsabwertungen mehr möglich waren. Italiens Unternehmer reagierten aber auch dann nicht mit einem Innovationsschub, vielmehr begannen die einen, keine Lohnerhöhungen mehr zu gewähren. Italiens Durchschnittsgehälter steigen deshalb seit 1995 kaum mehr. Ein anderer Teil versuchte und versucht, mit immer mehr Schwarzarbeiter über die Runde zu kommen. Für sie zahlt man keine Sozialabgaben. Der Industriellenverband Confindustria kennt die Probleme. Er ruft seine Mitglieder permanent auf, sich zu größeren Firmen zusammenzuschließen und mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. Doch er stößt damit auf viele taube Ohren. Viele Firmen sind nach langen Jahren der Krise finanziell ausgeblutet oder die Patrons wollen sich partout mit niemandem zusammentun. Denn das würde bedeuten, dass ein Fremder Einsicht in innerfamiliäre Sitten und Beziehungsgeflechte bekäme. Das wollen viele lieber nicht. Der italienische Familiarismo steht dem entgegen. Der Fall Electrolux mit seiner Forderung, die Löhne um 40% auf polnisches Niveau zu senken, ist zweifellos drastisch. Er zeigt aber, wie verzweifelt viele Unternehmer sind, unterdessen nicht mehr nur die mittleren und kleinen, sondern auch die großen.
Was laufen läuft in der Schweiz und der Welt kompakt, das war Info 3. Um 17 Uhr geht's die nächste Ausgabe. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.